Über 10 Jahre Zechen aus im Kreis Recklinghausen, Vorgeschmack auf Arena auf Ewald und wo sind die Millionen von Assauer?
Hämmer Härten.
Und damit herzlich willkommen zu Hämmer Härten, dem Podcast der Härtener Allgemeinen. Heute mit meinen Kollegen André Pritzebel.
Moin.
Und Joachim Schmidt.
Hallo.
Mein Name ist Katharina Göke. Ja, vor 10 Jahren endete die Bergbaugeschichte hier im Kreis Recklinghausen. Am 18. Dezember 2015 fuhr die letzte Schicht auf der Malerzeche Augusto Victoria ein. Die letzten der Härtener Zeche wurde mit der Zeche Ewald im Jahr 2001 offiziell stillgelegt. Das jährt sich dann also im kommenden Jahr schon zum 25. Mal. Das Ende des Bergbaus hier im Kreis haben wir zum Anlass genommen, eine kleine, naja, eher sogar schon größere Serie zu starten. Joachim, du bist unser Härtener Bergbauexperte. Was haben wir bei dieser Serie so grob alles geplant?
Oh, eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das geht von der Bergbausprache, die sich ja bei uns noch, sagen wir mal, wahrscheinlich die ganzen nächsten Jahrzehnte noch halten wird.
Gib doch mal ein Beispiel. Motek kenne ich. Motek ist der
Hammer. Ja, der dicke Hammer, genau. Der kommt aus Polen sozusagen. Mhm. Also sprich, da ist viel Sprachbesonderheit entstanden, die auch mit den Leuten zu tun hat, die hier gearbeitet haben. Eben viele Leute kamen ja aus Polen, aus Tschechien. Von überall her eigentlich. Ne? Und das Ganze hat sich auch mit viel Plattdeutsch gemischt, weil die ursprünglichen Bergleute waren natürlich auch einfach Westfalen, muss man sagen. Und ja, dann hat sich daraus eine Melange ergeben, die, wie wir alle wissen, hier steht ja auch Hömmer, Härten, das ist halt Ruhrgebietssprache. Ne? Und diese Mischung, die ist schon sehr speziell. Also sprich, sowas wie auf dem Püt Malochen wird man in Bayern nicht so richtig verstehen.
Nee.
Ne? Dann denkt man irgendwie, vielleicht hat man Malochen schon mal gehört als Wort, aber das benutzt keiner.
Nee.
Und ob Püt in Bayern bekannt ist, wage ich auch sehr zu bezweifeln.
Also dann schon eher Malochen, weil man vielleicht bei Fußballvereinen, sagt man ja auch gerne bei Schalke oder so, Malocher-Club. Mhm. Aber das ist so auch das Einzige, also ich glaube bei Püt.
Malocher-Club, habe ich das schon mal im in der ARD gehört?
Nee, das nicht, aber so
wir sagen, aber so
WDR kann er das auch schon mal sagen, also Sportschau oder so, zumindest online.
Ja.
Aber
und ich glaube, Schalke hat sich durchaus auch selber schon mal so bezeichnet.
Ja, deswegen, ja, also ich glaube, das könnte man in Deutschland schon mal gehört haben, aber es sind echt einige Wörter, wo glaube ich viele aus anderen
Bundesländern. Ich bin ja unter anderem dem Wort Maloche nachgegangen. Hoffähig gemacht hat das Udo Lindenberg, lustigerweise.
Oh.
In den 70er Jahren, da hat er ein Lied gemacht, das heißt Der Malocher aus dem Ruhrgebiet.
Geil.
Passend, aber ich meine, das war ein deutschlandweiter Hit. Also irgendwer wird schon wissen, was Maloche ist, außerhalb vom Pott. Und, aber gut, die Sprache ist jetzt nur eins. Überlebt haben ja viele Dinge, zum Beispiel die Zechengelände, die überall ja noch als solche erkennbar sind.
Wir sehen eines hinter uns, Ewald.
Genau, und, auf dem Bildschirm.
Die sind jetzt ganz unterschiedlich entwickelt inzwischen. Man sagt ja so als Faustregel, wenn vorher auf so einer Fläche 5000 Arbeitsplätze waren und man siedelt nach dem Ende des Bergbaus da Firmen an, nur über Tage natürlich, dann werden da um die 500 Arbeitsplätze entstehen. Das ist natürlich besser 500 als nichts, aber zeigt auch das Drama dieser Region.
Absolut.
Und wir haben unterschiedlich erfolgreiche Projekte, was sowas angeht, aber eigentlich sind sie unterm Strich eine große Bereicherung für uns. Ne? In Härten ist Ewald sehr weit, da sind auch über 1000 Arbeitsplätze schon entstanden. Schlegel und Eisen ist ja praktisch so eine Erweiterung von Ewald gewesen, also weiter im Norden von Härten. Da entstehen noch einige Hallen, aber es ist auch schon praktisch voll besiedelt. Dann haben wir in Mahl mehrere, zum Beispiel das große, wo vorher AV37 war, das große Gelände, da wird jetzt der Förderturm abgerissen.
Genau, der, ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der mittlerweile sogar schon komplett weg ist. Ich bin da jetzt länger nicht mehr vorbeigefahren, aber da entsteht ja auf der Fläche Geldruhr, der Industriepark, wo jetzt schon eine Hälfte Thalia in Beschlag genommen hat und da auch schon ihre Produktions- und Logistikhallen oder Distributions- und Logistikhallen baut. Also
genau. Und sowas zeigt dann auch, da entstehen jetzt neue Arbeitsplätze, also man macht was mit den Geländen, also entsteht was Neues, was ja auch wirklich gut ist.
Ja.
Ja, was haben wir noch in der Serie alles vor? Wir reden mit Zeitzeugen, mit Leuten, also viel ist auch Nostalgie.
Ja.
Und das ist ja so, wir haben oft so ein familiäres Thema mit dem Bergbau, also so jeder für sich, weil es gibt hier kaum eine Familie in Härten, Mahl, Recklinghausen und Umgebung, wo man nicht sagen kann, ja, der Opa, der Papa und wer nicht immer war auf der Zeche. Bei mir waren es zum Beispiel zwei Cousins, zwei Onkel und mein Vater,
okay,
alle im Bergbau.
Ich glaube, ich bin dann die Ausnahme. Bei mir war wirklich keiner.
Ich tatsächlich auch, ja, bei mir auch nicht. Aber meine Eltern kommen auch nicht, beide nicht ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, von daher.
Okay. Ja, also bei mir ist es so, dann bin ich typisch. Und ein Onkel von mir, auch das gehört ja zum Bergbau, ist auch unter Tage geblieben. Also bei einem Unfall auf einer Zeche in Recklinghausen. Auch das gehört ja dazu, also die Katastrophen, die es da gab, gab ja leider einige. Und ja, das ist sozusagen ein Füllhorn von Geschichten, die wir da produzieren gerade und einige auch schon produziert haben.
Genau.
Und das kann man alles in den nächsten Tagen und Wochen bei uns nachlesen, nachhören, nachgucken.
Ja.
Wir haben auch zum Beispiel in Herten ist die Zechenschließung 25 Jahre her auf Ewald. 2000 war das übrigens
April. Okay, ja gut, dann hatte ich doch, ich hatte irgendwo gelesen, dass es sozusagen die offizielle Stilllegung dann erst 2001 so richtig stattgefunden hat, aber der Beschluss 2000 war.
Die letzte, also die schwarzen Luftballons, die symbolträchtigen, gingen im April 2000 hoch auf dem Zechengelände in Ewald. Ist also 25 Jahre und ein bisschen.
Aber noch mal ein bisschen
aber das zieht sich natürlich immer, bis so eine Zeche wirklich zu ist. So gesehen gibt es da etwas changierende Daten. Und in Herten noch dazu, Schlegel und Eisen gehörte ja zum Verbund mit Ewald am Schluss. Und da wurde noch länger gearbeitet. Das war ein Materiallager, was offen blieb. Und also muss man sich nicht um die genauen Monate streiten, wann. Auf jeden Fall 25 Jahre in Herten, 10 Jahre in Mahl, war für uns so ein Anlass zu sagen, wir gucken mal, was was da passiert ist und was auch das jetzt noch für unsere Region bedeutet. Ist ja eine ganze Menge. Nicht nur historisch, sondern man kann auch sagen, da ist viel Sozialstruktur kaputt gegangen, viel Zusammenhalt.
Ja.
Und die Folgen sieht man ja auch noch heute. Ne? Höhere Arbeitslosigkeit, die Gesellschaft ist zerrissener als vorher. Auch die ewigen SPD-Mehrheiten sind weg. Die hatten ja auch mit dem Bergbau und dem diesen der ganzen IGBCE-Tradition und so zu tun. Also es hat sich sehr viel geändert, es entsteht sehr viel Neues und da kann man wirklich viel graben jetzt in Geschichten und mit Menschen reden und das tun wir jetzt gerade. Ja,
da könnt ihr euch drauf freuen, da kommt jetzt wirklich einiges auf euch zu, sowohl in der Herten Allgemeinen als auch in der Mahler Zeitung oder auch in anderen Städten vom Kreis. Wir haben auch sogar eine eigene Seite Bergbau im Kreis Recklinghausen, wo dann alle Geschichten auch online nochmal einlaufen werden, aber auch natürlich in der Zeitung veröffentlichen wir ganz viel. Wir werden auch eine Extra-Folge oder eine Spezialfolge Hömmer Herten zum Thema Bergbau machen, die ist schon im Kasten. Mhm. Die wird dann natürlich auch noch veröffentlicht rund um das Datum, also der Dezember steht bei uns ganz viel im Zeichen vom Bergbau. Du hast gerade schon gesagt, also ein bisschen angefangen, welche Bedeutung hat das Bergbauende in Herten heute immer noch, so viele Jahre später?
Welche Bedeutung?
Mhm.
Tja, ich habe es gerade so in so einem allgemeinen Satz formuliert, den würde ich auch unterstreichen. Also der Bergbau hat die Stadt komplett geprägt, verändert kann man kaum sagen. Also die Stadt gäbe es so gar nicht ohne Bergbau. Für Mahl ist das ja ähnlich.
Genau.
Das wären ansonsten ein Haufen kleiner Dörfer und den Herten auch. Also im Grunde ist die Stadt mit dem Bergbau und den ganzen Arbeitsplätzen und den Zechen entstanden.
Mhm.
Und der Bergbau hat eben Spuren hinterlassen, die niemals weggehen, wie man zum Beispiel an der Haldenlandschaft sieht.
Genau, es reicht ja wirklich ein Blick in den Hertener Süden mit Ewald, mit der Halde Hohewart. Ohne den Bergbau gäbe es beides nicht.
Ja.
Und heute sind es natürlich auch Anziehungspunkte für Besucher.
Absolut.
Ja. Und wenn man zum Beispiel sich das aus größerer Distanz vorstellt, also man geht jetzt gedanklich in die Luft, guckt sich das Ruhrgebiet von oben an, dann sieht man am Nordrand des Ruhrgebiets einen Haufen Hügel.
Mhm.
Und das sind eben die Halden, die sich im Norden des Ruhrgebiets, also der Bergbauzone, entlang ziehen, wie Halde Hohewart, Halde Hoppenbruch und wie sie alle heißen.
Genau.
Was im Grunde das Überbleibsel ist von dem Zeug, was man aus 1000 Meter Tiefe rausgeholt hat und oben auf den Haufen getürmt hat. Und damit macht man aber inzwischen was. Und ich finde das so sehr sinnbildlich, wenn man da oben steht und denkt, mein Gott, das haben die alles aus 1000 Meter Tiefe raufgeholt und man steht jetzt auf dem Berg. Finde ich faszinierend. Und es ist so, was die Bedeutung angeht, es gibt ja gerade eine Olympia-Bewerbung zum Beispiel.
Ja.
Und möglicherweise fahren da in ein paar Jahren dann die Mountainbiker von Olympia diese Halden rauf und runter. Mhm. Da gibt es ja jetzt schon Radwege und Mountainbike-Wege. Ja.
Genau.
Also ich wüsste gar nicht, wo ich aufhören sollte, ja, mit deine Frage zu beantworten, mit der Bedeutung. Das ist jetzt nur ein Aspekt.
Ja.
Es hat unsere Landschaft einfach geformt.
Absolut.
Es hat aber auch die Städte geformt. Ich meine, die sind um Schachtanlagen herum entstanden. Also es wäre alles nicht da.
Ja.
Was soll man sagen, ne?
Und du hast ja auch schon vorhin Schlegeleisen angesprochen, Ewald, wo ganz viel passiert, neue Zeche Westerhold, da gibt es jetzt auch immer wieder mehr Veranstaltungen zu allen, zwei von beiden kommen wir heute auch nochmal, also auch der Strukturwandel spielt natürlich in Herten eine große Rolle und passiert immer mehr.
Und in Herten wie in Marl, wie in Recklinghausen, da sind eigentlich alle Städte auf einem ähnlichen Weg, mit ähnlichen Problemen belastet und versuchen jetzt das Beste draus zu machen.
Ja. Genau. Dann würde ich sagen, könnt ihr euch alle auf unsere Bergbauserie freuen und wir halten euch da weiter auf dem Laufenden. Und dann kommen wir mal wieder zum Werbeblock. Alles, über das wir hier sprechen, nicht nur die Bergbauserie, nicht nur den Podcast, sondern auch Videos, Bildergalerien, alle unsere Artikel zu allen Themen, Livestreams, natürlich auch den Lokalsport, findet ihr auf www.hertner-allgemeine.de oder in der HEA Plus App, die gibt es für Android und iOS. Und da haben wir gerade in den Shownotes einen Link zu einem Angebot, 8 Wochen für 1 Euro. Einfach mal draufklicken, ausprobieren, vielleicht ist das ja was für euch. Wir würden uns natürlich darüber freuen. Dann suchen unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Logistik weiterhin die Taschengeldjäger. Das ist eine Aktion, die richtet sich an Kindern von 13 und Jugendlichen von 13 bis 17 Jahren, die eben ihr Taschengeld aufbessern möchten, indem sie Tageszeitungen und Anzeigenprospekte verteilen. Da gibt es die Internetadresse www.taschengeldjäger.de, Jäger natürlich mit AE. Da findet ihr alle Informationen und könnt euch das anschauen und vielleicht ist das ja was für euch. Und da suchen wir übrigens für unsere Standorte in Marl und Herten, sollte ich noch dazu sagen. Und unser Werbemarkt sucht weiterhin Telesales Manager für unseren Standort in Marl. Da geht es um den Verkauf von Digital- und Print-Werbeprodukten für unsere Kunden eben im Verbreitungsgebiet. Frei nach dem Motto Explore Your Sales Talents. Und genau unter der Adresse exploreyourtalents.de/jobs findet ihr alle wichtigen Informationen und sogar direkt ein Bewerbungsformular, wo ihr also direkt bewerben könnt. Und wer weiß, vielleicht können wir euch ja bald als neuen Kollegen oder neue Kollegin bei uns begrüßen. Da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Alle Links wie immer in den Shownotes.
Du, ich habe übrigens auch mal meine Talents ausexplored, als ich 16 war. Da habe ich Zeitungen ausgetragen.
Oh!
Fand ich ziemlich cool. In den Ferien war das.
Ja.
Und es war sozusagen nicht schwer verdientes Geld, außer der Uhrzeit. Also das, man muss wirklich früh raus.
Ja, ja.
Aber die Arbeit ist nicht so schwer.
Also ein Blick auf die Seite lohnt sich auf alle Fälle.
Aber ich muss sagen, ich glaube, die Uhrzeit wäre für mich persönlich
ja, das Grund. Für mich auch.
Schlaf morgens dann gerne noch mal ein bisschen länger und arbeite dafür abends.
Ja, als 16-Jähriger hatte ich das Taschengeld tatsächlich gut brauchen können.
Ja, natürlich.
Ja. Also es ist ja auch eigentlich echt eine gute Option, muss man ja sagen, wie du sagst, klar.
Meins floss in eine gelbe Vespa.
Oh, das ist natürlich krass.
Existiert die heute noch?
Nein.
Okay.
Oh Mann, das ist so lange her. Die wäre ein Museumsstück.
Ja, wir haben gerade schon von Strukturwandel, von Zechen gesprochen und wir haben sie schon erwähnt, die Zeche Ewald auf dem ehemaligen Zechengelände wird natürlich heute auch sehr gut gespielt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sind schon viele Jobs entstanden dort und vor allem Ewald entwickelt sich ja immer mehr zu einer Event-Location. Und im nächsten Jahr gibt es so einen ziemlich großen Höhepunkt, da findet nämlich die Fußball-WM der Herren statt und auf Ewald soll es dann eine Public-Viewing-Arena geben mit musikalischen Acts, also da treten dann auch Musikerinnen und Musiker auf, natürlich nicht, wenn die Spiele sind. Und am Freitag gibt es schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf nächstes Jahr, André. Was steht denn da an und was passiert da?
Ganz genau, also die Arena auf Ewald hat ja jetzt sozusagen einen kleinen Meilenstein genommen. War nicht ihr Verdienst sozusagen,
nee.
Aber Deutschland hat sich ja mit dem 6:0 gegen Slowenien direkt für die WM qualifiziert, ist natürlich für die Arena entscheidend. Wäre natürlich ein Debakel gewesen, wäre Deutschland nicht bei dem Turnier dabei. Also das ist ja schon mal safe. Und am Freitag steht jetzt die Gruppenauslosung an.
Genau.
Das heißt, die Vorrundengruppen werden, ich glaube in Washington DC findet das statt, ausgelost. Und das wird auch hier um 18 Uhr deutscher Zeit übertragen. Und dazu laden die beiden Organisatoren der Arena auf Ewald, Dirk Lasatz und Frank Südfeld, in die Food Garage Moto 59 ein. Auch ein neuer Anziehungspunkt
genau.
auf der Zeche Ewald, das Riesenrestaurant. Ja, und da findet auf der Terrasse, also im Biergarten, gerade so ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. Mhm. Und da kann am Freitag, ich glaube ab 17.30 Uhr hinkommen, wer mag. Gibt Glühwein, davon gehen auch 50 Cent für einen guten Zweck für
sehr
Aktion
schön.
Lichtblicke, Reibekuchen und ab 18 Uhr wird dann eben die Auslosung gezeigt.
Ja, sehr gut. Da sind wir natürlich auch alle schon mal gespannt, welche Gegner die deutsche Nationalmannschaft bekommt.
Weißt du zufällig, ob wir in diesem ersten Lostopf gelandet sind?
Genau, durch das 6:0 und damit den Gruppensieg sind wir im ersten Lostopf gelandet. Also heißt im Grunde genommen, wo alle Favoriten drin sind.
Ja, auf die können wir dann
erst. Das heißt, wir spielen gegen so jemanden wie Trinidad und Tobago.
Das kann passieren. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt.
Ja, das wird dann ja auch die Lose entscheiden, aber genau, wir können sofort auf die ganz großen Top-Favoriten treffen. Aber dafür dann doch auch schon so Richtung Halbfinale, Viertelfinale, kann das tatsächlich dann schon passieren?
Eventuell, na klar.
Ja.
Und am Freitag geht es dann auch los mit dem Ticketvorverkauf für die Vorrundenspiele.
Ja.
Ganz genau. Also die haben drei Ticketvarianten. 90% ist im Grunde genommen der ganz normale Stehplatz, wie man es kennt. Also ne, das ist nicht nur das, die WM an sich ist ein XXL Turnier mit mehr Spielen, mehr Mannschaften und so weiter.
Ganz
und
neuer
so fort.
Modus.
Halt auch die Arena auf Ewald hat da schon beachtliche Dimensionen. Bis zu 10.000 Fans sollen da die Spiele verfolgen können. Naja, ich schweife ab. 90% der Tickets sollen also normale Stehplatz-Tickets sein, wie man es von jedem Public Viewing kennt. Da werden wahrscheinlich bei den Deutschlandspielen, da wird eine Sicherheitsgebühr von 3 € wahrscheinlich fällig. So 100% ist doch noch nicht klar.
Mhm.
Ich glaube, wenn wir nach Recklinghausen schauen, da gibt es das ja schon seit langem, da die Arena vor dem Rathaus, ist das glaube ich ähnlich, dass irgendwann auch eine Sicherheitsgebühr eingeführt wurde.
Ich erinnere mich da auch im letzten Jahr, bei der EM doch. Ja.
Genau, und dann gibt es noch so einen sogenannten Goldbereich, also der ist abgetrennt, Sitzplätze, separater Eingang, separate Sanitäreinlagen. Da kostet es, glaube ich, für Deutschlandspiel in der Vorrunde 11 € inklusive Sicherheitsgebühr. Und da gibt es noch einen VIP-Bereich. Da kostet das Ticket, da muss ich ganz ehrlich gesagt einmal auf meinen schlauen Zettel gucken, das sind mir zu viele Zahlen. Das kostet 75 €.
Okay.
Ist allerdings Verpflegung dabei, Getränke dabei. Ich glaube, 2 Stunden vor dem Anpfiff darf man da rein, bis 1 Stunde danach. Und da ist halt alles drin, außer Spirituosen. Also wer auf Deutschland mit einem Schnäpschen anstoßen will, da muss es nochmal extra bezahlen.
Aber das klingt schon echt nach Großveranstaltung. Also das wird echt ein Riesen-Highlight nächstes Jahr.
Klar.
Und wenn die Deutschen dann auch noch gut abschneiden, umso besser.
Absolut. Naja, und wie gesagt, dieser Ticketvorverkauf startet dann am Freitag und exklusiv verkaufen die beiden da an der während die Gruppenauslosung gezeigt wird, ich glaube 99 VIP-Tickets für die 3 Vorrundenspiele und legen noch einen 25 € Verzehrgutschein drauf.
Nicht schlecht. Genau, wir sind auch live dabei am Freitag.
Ganz genau.
Und werden live berichten auf unserer Webseite in der App und wo man uns sonst noch alles so finden kann. Genau, und sind dann dabei. Ja, ich habe vorhin noch die musikalischen Acts angesprochen.
Ja.
Weißt du aus dem Kopf noch, wer schon so auftritt, dass man so einen kleinen auch schon mal Vorgeschmack darauf bieten kann?
Ja, also frag mich jetzt nicht genau nach den Daten.
Es nee, das nicht.
Ist zum Teil an den spielfreien Tagen. Davon gibt es, glaube ich, 5, wenn mich nicht alles täuscht, während der WM. Und da gibt es eine Schlagerarena mit DJ Ötzi, Vanessa Mai.
Das ist schon ein Name in der deutschen Schlagerszene.
Ja, auf jeden Fall. Pietro Lombardi tritt auch an einem Tag auf. Und wer es dann lieber lustig mag, auch Atze Schröder kommt. Und und weitere Acts sind noch in Planung. Das komplette Programm steht noch nicht.
Ja, ist ja noch Zeit.
Am Finaltag treten auch vor dem Anstoß des Finales diverse DJs auf. Ich glaube, 4 sind es an der Zahl. Man kennt vielleicht, also wer die Szene ein bisschen kennt, gestört, aber geil. Das ist ein DJ-Duo. Ich glaube, die Disco Boys kommen auch aus Hamburg. plus noch zwei weitere.
Ja, cool. Also auch da kann man sich schon mal drauf freuen. Und ich glaube, da wird Herten auch dann wirklich während der WM auf Ewald zum Anziehungspunkt. Und,
ja, kann ich mir auch vorstellen. Das wird
auf jeden Fall
mit Sicherheit voll.
Eben, also vor allem dann noch mit den musikalischen Acts dabei. Also
Leute da kommen ja auch aus größerer Entfernung.
Ja.
Also das hat sich inzwischen rumgesprochen, dass man da feiern kann und dass es auch wirklich schön ist.
Ja. Genau, also beispielsweise der Feierabendmarkt, der ja jetzt während der Sommermonate regelmäßig stattfand. Ich war persönlich selbst vor einiger Zeit erstmals da, muss ich sagen, und habe mich wirklich gewundert. Da waren auch Besucher aus Dortmund, aus Herne.
Ja, Ewald ist echt ein Anziehungspunkt.
Also hat mich wirklich gewundert und war auch eine schöne Veranstaltung, wie ich es fand.
Ich finde, das merkt man auch immer bei der Extraschicht, wie viele Leute dann auch immer vor allem zu Ewald kommen, dass Ewald echt einer der großen Punkte bei der Extraschicht ist. Also absolut. Ewald hat schon echt Anziehungspotenzial und ist natürlich auch ein Riesengelände, wo man sowas dann auch machen kann.
Na klar. Und sagen wir mal so, die Nähe zu Herne und Gelsenkirchen war natürlich nochmal zusätzlich attraktiv.
Absolut. Ja, da können wir alle gespannt sein. Wir wissen ja auch noch nicht so ganz, was dann uns auch alle erwartet, aber wir freuen uns auch schon sehr, sehr drauf. Und auch da halten wir natürlich programmtechnisch und alles wichtigen Infos weiter auf dem Laufenden. Und wir bleiben so ein bisschen so im weitesten Sinne im Fußballthema, denn eine vor allem hier in der Region bekannte Fußballperson war Rudi Assauer, hat lange Zeit in Herten gelebt, da natürlich insbesondere für FC Schalke 04 eine Legende, bis heute natürlich mit dem Club feierte Rudi Assauer seine größten Erfolge als Manager und er ist 2019 gestorben, richtig?
Ganz genau, am 6. Genau. Februar 2019.
Und seit fast 5 Jahren laufen Ermittlungen über Veruntreuung seines Vermögens und es wird wirklich die Frage gestellt, wo sind Millionen abgeblieben? Das ist ja schon echt eine betrachtliche Summe. Und André, in dem Fall gibt es jetzt Neuigkeiten, richtig?
Ganz genau. Also vielleicht einmal für den Hintergrund, im Jahr 2010 soll Rudi Assauer noch rund 2,3 Millionen Euro Reinvermögen gehabt haben. Mhm. Und zum Zeitpunkt seines Todes war es dann deutlich weniger laut einer Vermögensaufstellung. Dann waren nur noch 15.000 Euro in bar.
Und ein alter Opel Meriva, ne?
10 Jahre alter Opel Meriva, genau, und 25.000 Euro an Firmenanteilen.
Ja. Boah.
Also da ist eine ganze Menge, wo auch immerhin, verschwunden. Ja. Und der Frage geht eben die Staatsanwaltschaft Essen jetzt seit mittlerweile 5 Jahren nach. Mhm. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft Essen vermeldet, dass die Ermittlungen zeitnah beendet würden.
Okay.
Also folgender Hintergrund, ich hatte eben mit der Staatsanwaltschaft telefoniert und da sagte man mir, dass derzeit die Polizei Gelsenkirchen noch einen Zeugen vernehmen würde.
Okay.
Und alsbald das abgeschlossen sei und die Ergebnisse in Essen seien, dann wäre wohl ein Ende der Ermittlungen in Sicht. Und dann wird sich entscheiden, erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage oder eben nicht.
Eben nicht. Wer steht denn unter Verdacht oder in dem Mittelpunkt der Ermittlungen?
Ja, also es sind insgesamt 4 Beschuldigte, die stehen laut Staatsanwaltschaft auch nach wie vor. Ob es dieselben sind, keine Ahnung.
Okay.
Es sind 4 Beschuldigte. Ja. Also zunächst geriet in den Fokus der Ermittler einmal Assauers Tochter Bettina Michel und 2 Bevollmächtigte. Und ich glaube, es war im Jahr 2024 durch anscheinend seltsame Kontobewegungen, dass da noch ein weiterer und langjähriger Weggefährte, Rudi Assauers, dann auch noch in den Fokus geriet.
Okay. Ja, die Tochter hat ja noch eine Schwester, Kati Assauer, und die beiden sind sich ja auch nicht ganz so grün. Da gab es ja auch noch einen Rechtsstreit, der ja auch irgendwo in dem Fall noch eine Rolle spielt.
Um Testamente, ne?
Genau,
Testamente. Ja, also die ist eine gesonderte Geschichte. Mhm. Da hatte ich die Staatsanwaltschaft auch schon mal zu befragt. Spielt wohl für die Ermittlung keine Rolle.
Okay.
Da ging es um 2 Testamente aus dem Jahr 2011 und 2012. Die hätten beide Bettina Michel zur Alleinerbin gemacht. Dagegen hatte Assauers andere Tochter Kati geklagt. Mhm. Und letztendlich vor dem Urbauer Landesgericht Hamm auch Recht bekommen. Also ich glaube, das Urteil ist 2024 gefallen. Okay. Und demnach war Rudi Assauer zum Zeitpunkt seiner Unterschrift schon testierunfähig aufgrund seiner Demenz.
Okay.
Es kam eben im Jahr 2012 publik, dass er an Demenz erkrankt war und aufgrund dessen eben nicht mehr Herr seiner Sinne war, ja, wie auch immer.
Baba. Ich habe mal kurz, nachdem das Ganze so presseöffentlich wurde, diese Ermittlungen und diese Schlammschlacht, muss man ja auch sagen, in der Familie, mit Hansi Müller gesprochen, dem Nachfolger von Assauer.
Ja.
Und der sagte auch nur, wie traurig er das findet, das, was da sozusagen passiert unter den Augen der Öffentlichkeit und was vorher auch passiert ist mit dem Vermögen.
Ja klar, auf jeden Fall.
Also ja, ist natürlich auch für alle Schalke-Fans, bin ja auch einer, irgendwie unwürdig.
Ja.
Total. Ja.
Und ich finde auch, so eine Demenzerkrankung dann so auszunutzen und vielleicht, wenn es wirklich die Tochter da irgendwas mit zu tun hat, den eigenen Vater sozusagen dann noch Geld berauben, veruntreuen, was auch immer. Also das ist,
weiß man natürlich nicht. Weiß
das
man nicht,
das sind ja jetzt absolute Spekulationen.
Aber und auch wer auch immer es gemacht hat.
Also wir müssen ja vorweg, wir wollen ja jetzt hier keinen vorverurteilen.
Nein, natürlich nicht.
Und müssen natürlich vorweg schicken, es ist jetzt die Frage, sind es weiterhin die vier Beschuldigten, Personen, die da im Fokus stehen, erhebt die Staat. Es kann ja genauso jetzt auch rauskommen, dass sie
gar
sagen,
keine Anklage gibt.
Kein Verdacht wurde nicht bestätigt. Wir erheben keine Anklage. Also man
die
wird
brauchen
es
ja
sehen.
Beweise für eine Anklage.
Ganz genau.
Eine Anklage ohne Beweise wird nicht stattfinden.
Ja. Eben.
Und es kann sein, dass das Ganze in Schall und Rauch aufgeht und am Ende nichts dabei rauskommt.
Absolut, das kann genauso passieren.
Ganz genau.
Worauf ich eher hinaus wollte, aber dass man dann sozusagen, wenn es zur Anklage gibt, es irgendwelche Hinweise, Beweise gibt, dass man so eine Demenzerkrankung, wer auch immer es dann war, so ausnutzt, finde ich auch wirklich sowas von unter aller Sau. Das ist so unmenschlich. Jo. Also
ja, natürlich, klar. Auf jeden Fall.
Das geht gar nicht.
Letztendlich, wir werden sehen. Die nächste Sache ist dann natürlich auch noch, also soweit ich weiß, geht dann die Anklageschrift zunächst erstmal ans Gericht.
Mhm.
Und das Gericht prüft seinerzeit dann auch nochmal. Ja. Sieht es den Verdacht so weit bestätigt, als dass es ein Verfahren eröffnet.
Ja.
Also wahrscheinlich wird sich die ganze Geschichte noch ein bisschen hinziehen, insofern Anklage erhoben wird.
Ja, genau. Also, aber auch da halten wir euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden, wenn es da Neuigkeiten gibt. Da berichten wir jetzt auch schon seit Jahren drüber, dadurch, dass die Ermittlungen ja auch schon so lange laufen und Rudi Assauer eben einer der bekanntesten, zwar nicht gebürtigen Söhne Hertens, aber schon Söhne Hertens ist, sind
klar,
wir natürlich
da
drin.
Der hat den Herten seine ganze sportliche Karriere abgewickelt.
Er ist in Herten und unten am Katzenbusch in Herten Süd aufgewachsen, hat zunächst bei der Spielvereinigung gespielt, also ne, klar, und später dann auch wurde von seiner Tochter eben ja auch hier in Herten gepflegt
und ist hier verstorben.
Ja. Ich fände es gut, wenn es zu einer Anklage käme, weil nur eine Gerichtsverhandlung bringt irgendwie Klarheit. Wenn es zu keiner Anklage kommt, wird man immer denken, tja, komisch.
Dann bleibt diese Ungewissheit bestehen.
Ne? Ja. Ja, eben.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Ja, von dem Thema jetzt irgendwie zu den Wochenendtipps zu kommen, finde ich jetzt gerade auch schwierig, aber die fehlen bei uns natürlich in der Folge noch und es wird natürlich Weihnachten. Wir haben das zweite Adventswochenende, das wird jetzt die nächsten Wochenenden bis Weihnachten so weitergehen, dass vor allem die Veranstaltungstipps sehr weihnachtlich bleiben. Ich habe mir wieder drei rausgesucht, stellvertretend. Alle anderen wie immer auf www.hertner-allgemeine.de oder in der HEA Plus App, da könnt ihr euch dann informieren über alle anderen Veranstaltungen am Wochenende. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, auch die neue Zeche Westerholt wird nochmal eine Rolle spielen heute, nämlich genau jetzt. Da findet am Wochenende der allererste Weihnachtspütt statt. Die haben ja bisher immer ein Sommerfest organisiert und wurden ganz oft darauf angesprochen, dass man doch auch einen Weihnachtsmarkt da machen könnte. Und jetzt versuchen sie es einfach mal. Der findet am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt. Da erwarten Besucherinnen und Besucher bunte Lichter, Live-Musik, Aktionen für Kinder, Kunsthandwerk, die Weihnachtsgeschichte oder eine Weihnachtsgeschichte wird aufgeführt. Und am Samstag um 17 Uhr, passend zum Nikolaustag, kommt auch der Nikolaus vorbei.
Genau. Vielleicht ganz kurz nochmal, du sagtest, Sie wurden so oft drauf angesprochen. Dass
also die Veranstalter.
Wird von den Jecken vom Pütt veranstaltet.
Genau.
Das ist eigentlich ein Karnevalsverein aus Gelsenkirchen, aber die dann irgendwann die Zeche für sich entdeckt haben.
Genau.
Auch und da halt schon seit mittlerweile, glaube ich, 4-5 Jahren Sommerfest veranstaltet.
Genau, und da wurden sie immer drauf angesprochen.
Genau.
Warum nicht auch im Weihnachtsmarkt? Passt ja auch gut hin.
Also,
Jetzt aber auch alle hingehen, wenn sich alle das gewünscht haben oder viele gewünscht haben. Dann sind die Mitglieder des Henkel-Roller-Clubs Heinkel-Roller-Clubs Recklinghausen wieder startklar für ihre besondere Ausfahrt am Sonntag, dem 2. Advent. Sie fahren wieder verkleidet als Weihnachtsmänner auf Motorrädern durch Herten und Recklinghausen. Der Startpunkt ist um 12.30 Uhr bei Moto 59 auf Ewald. Dort bleiben die Mitglieder des Clubs so ungefähr bis 13.15 Uhr und verteilen kleine Geschenke. Und dann geht es eben durch Herten weiter nach Recklinghausen. Da haben die auch noch verschiedene Punkte, die sie anfahren und wo sie nochmal stehen bleiben. Genau, das ist am Sonntag. Und ebenfalls am Sonntag ist in der Hertener Innenstadt wahrscheinlich ziemlich viel los, denn die verwandelt sich dann wieder in einen kleinen Weihnachtsmarkt. Der Wintertreff findet wieder statt, und zwar rund um die Kranzplatte und die Ewaldstraße. Die offizielle Eröffnung ist um 13 Uhr. Es gibt musikalisches Bühnenprogramm, es gibt natürlich ganz viele Stände, Weihnachtsmarkt typisch. Und ein besonderes Highlight ist noch die Lichterfahrt des ADFC, also Allgemeiner Deutscher Fahrradclub. Die geht um 16 Uhr los, und da können dann halt eben weihnachtlich geschmückte Fahrräder eine Runde durch Herten drehen. Und da auch nochmal so ein bisschen wie Lichterfahrt bei den Treckern, kennt man ja vielleicht, ist das sozusagen die Fahrradversion davon, um so ein bisschen Stimmung und Hoffnung in die Weihnachtszeit zu bringen. Genau, das wären erstmal die drei Tipps, die ich habe. Und damit entlassen wir euch ins Wochenende. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Nochmal ein Hinweis, unsere E-Mail-Adresse lautet haredaktion@medienhaus-bauer.de. Da könnt ihr uns Anregungen, Ankündigungen, Themenvorschläge hinschicken, alles Mögliche. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook. Und wenn ihr als Zuhörer oder Zuhörerin noch ein Abo auf unserer Webseite dalassen würdet, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Dann sage ich danke, André.
Sehr gerne.
Danke, Joachim.
Gerne.
Und bis nächste Woche.
Danke, Katharina.
Danke.
Genau.
Und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.